Laut, leidenschaftlich, Ludwigshafen. Das sind wir, die Handball ist Herzblut und wir nehmen euch mit direkt ins Eulennest. Spieltags-Insights, exklusive Interviews und jede Menge Emotionen. Das ist Hebze, der Podcast der Eulen Ludwigshafen.
Kurz vor den Festtagen und der anschließenden Winterpause, die wir uns alle verdient haben, hätten wir noch die letzte Podcast-Folge Hebze im Jahr 2025 für euch und natürlich wieder einen interessanten Gast am Start, bevor ich euch den vorstelle, aber noch die weitere Studiobesetzung am Mikro. Mein Partner aus dem Medienteam, Horst Konzog. Hallo Horst.
Hallo.
Und wenn ich ihn vorstelle, wisst ihr, wir sind wieder bei unserem Partner RPR1 an den Reglern und sicher auch das ein oder andere Mal am Mikro, der Studioleiter von RPR1, gleichzeitig der Hallensprecher der Eulen. Und mit seiner sonoren Radiostimme könnte er auch den Weihnachtsmann geben. Thomas Stüber, hallo Stübi.
Ho, ho, ho. Hallo Carsten.
Wir dreißen aber nur die Nebendarsteller, denn es gibt natürlich um unseren Gast, und das ist heute die Nummer 11 der Eulen, unser Torwart, den ich bei den Dein-Übertragungen gerne Magic Mats nenne, Mats Gruppe. Hallo Mats.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Horst, du als diplomierter Ahnenforscher, hau die Kurzfassung von Mats sportlicher Vita raus.
Ist gar nicht so leicht. Bei einem knapp 2 Meter großen Torhüter am 20. Mai 2003 in Weinheim geboren. Mats kommt aus einer echten Handballerfamilie. Mutter Maike war Bundesligaspielerin, hat einen großen Fachverstand. Vater Jochen, den die Handballwelt nur Yogi nennt, war sogar Nationalspieler. Mats jüngerer Bruder, Magnus, Mauni genannt, spielt jetzt in Baling, leider zurzeit verletzt. Nach den Kindertagen bei der SG Leutershausen und der HSG Weinheim-Oberflockenbach kamen erfolgreiche Jahre im Talentschuppen der Rhein-Neckar-Löwen bis hin zur deutschen Jugendmeisterschaft. Mats schnupperte Bundesliga-Luft, stand im Tor der zweiten Löwenmannschaft, wurde mit ihr in der dritten Liga Meister, spielte auch in der U17, U18, U19, U20 und U21 Nationalmannschaft. Dann der Reifeprozess bei den Eulen. Erzähl mal, wie das war im Löwenrudel.
Ja, ich meine, ich bin da, glaube ich, relativ früh schon hingewechselt in der C-Jugend im zweiten Jahr. Hab dann quasi die Jugendstation alle durchlaufen, bis hin dann zu den Chancen, die ich dann bekommen habe, bei den Profis zu spielen. Es war natürlich damals, als noch, glaube ich, erstes Jahr A-Jugend oder zweites Jahr B-Jugend, ich weiß nicht mehr ganz genau, schon riesig. Also dann mit den ganzen Spielern, die man nur aus dem Fernsehen kennt, zu spielen, das war schon unglaublich. Und ansonsten auch in der dritten Liga, die Zeit, die ich da hatte, war schon super. Ich glaube, da konnte ich schon viel mitnehmen, mit vielen Spielern spielen, mit denen ich dann vielleicht auch danach noch gespielt habe. Von daher kann ich über die Zeit wirklich fast nur Gutes sagen.
Bei den Eulen ist jetzt Philipp Wenning, der dritte Torhüter, mit dir und Giga. Philipp hat 4 Jahre mit dir bei den Löwen gespielt. Wie siehst du ihn? Wie kennst du ihn?
Ja, super Typ. Sehr ehrgeizig, sehr lieb. Ich habe mit ihm, glaube ich, immer 1 Jahr zusammen gespielt in der Jugend. Heißt, wir kennen schon ein bisschen länger. Auch teilweise in der Fahrgemeinschaft zusammen gewesen, aus von mir Weinheim, dann an Heidelberg vorbeigefahren. Heißt, da hat man schon viel Zeit miteinander verbracht, und ich glaube, der macht auch in der dritten Liga einen guten Job. Ist, wie gesagt, schon sehr ehrgeizig, sehr akribisch, will unbedingt besser werden. Und ja, ich glaube, der ist auf einem guten Weg.
Ja, Mats, wie wir alle hoffentlich wissen, spielt ja auch dein Bruder Handball nach einem kurzen Gastspiel bei den Eulen. Aktuell beim HBW Baling-Waldstätten. Mauni ist noch immer verletzt. Deshalb fiel ja letztens auch das Bruderduell zwischen euch beiden aus. Wie geht's ihm aktuell? Hast du da Infos?
Ja, ich glaube, es ist gerade ein bisschen hart für ihn, weil der Körper nicht ganz mitmacht und nicht das macht, was er will. Das wäre unser erstes Spiel gewesen, was wir gegeneinander hätten spielen können. Leider ist das nicht oder das nicht stattgefunden. Haben wir ja vielleicht in der Rückrunde noch die Möglichkeit. Und ja, ich glaube, dieses Jahr könnte schwierig werden noch für ein Spiel für ihn. Und dann versucht er im nächsten Jahr, glaube ich, wieder neu anzugreifen.
Horst, du bist dran.
Dein Torwartspiel wurde von Dr. Patrick Janke ja wesentlich geprägt. Ihr habt jetzt bei den Eulen Rocco Perebonio als Torwarttrainer. Wie läuft die Zusammenarbeit?
Gut, also mit Rocco kann man sich auf jeden Fall sehr gut austauschen. Hat ja auch schon viel gesehen in seiner Handballkarriere. Ich glaube, er ist jetzt einmal die Woche meistens da im Torwarttraining, macht dann mit Schieger, Moritz und Wenning und mir was. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Verbesserung zu davor, würde ich sagen. Und auch bei den Spielen, wenn wir da Fragen haben, wenn wir irgendwie Rat brauchen, dann ist er auf jeden Fall da und mit ihm kann man sich, finde ich, sehr gut unterhalten.
Bei den Eulen die Torhüterrolle teilst du dir ja mit Sigar Urbic. Wie ist denn euer Verhältnis? Ist das Zusammenarbeit, Konkurrenz, Rivalen oder seid ihr vielleicht sogar Kollegen oder Freunde?
Ich würde schon sagen Freunde. Also ich glaube, jetzt spielen wir ja schon unsere dritte vollständige Saison quasi zusammen und ja, ich glaube, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ich habe da wirklich fast nichts Negatives zu sagen. Ist ein super Typ, auch vom Torwartspiel her, finde ich, jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal richtig gereift. Sigar, super Reflexe, sehr schnell. Ja, kann man auch viel mitnehmen von.
Wir haben jetzt handballaffine Elternhaus angesprochen. Deine Eltern sind ja oft bei den Spielen. Kommt da Ratschläge, kommen da Tipps, Kritik?
Ja, ich glaube, ich habe da ein bisschen das Glück, dass ich im Tor bin und dann mein Bruder meistens das meiste abbekommt. Ja, aber die sind schon oft da. Ich meine, durch die Nähe zu meiner Heimat, nach meiner halben Stunde, ist es natürlich naheliegend, dass die oft bei den Spielen sind. Und ja, dann gibt es natürlich mal ein, zwei Themen am Essenstisch dann, die angesprochen werden. Aber meistens, dadurch, dass ich im Tor bin, bin ich da ein bisschen befreit von.
Ich glaube, Horst, du hast eine Frage übersprungen. Die nehme ich jetzt dann einfach mal. Dein Bruder heißt ja eigentlich Magnus. Er wird allerdings von den meisten Mauni gerufen und daran bist du nicht ganz schuldlos, oder?
Ja, ich glaube, der Hauptschuldige bin ich. Das war einfach, dass ich es früher nicht aussprechen konnte, Magnus. Ich glaube, das war relativ früh und dann habe ich wahrscheinlich Mauni gesagt die ganze Zeit und hat sich dann so eingebürgert. Jetzt sagt es eigentlich jeder zu ihm. Meine Eltern, glaube ich, auch relativ früh da umgeschwungen auf das und ich glaube, er würde eher auf Mauni hören als auf Magnus. Das ist erstmal, oh, was ist denn jetzt? Aber
keiner weiß, wie er wirklich heißt.
Ja. Ich glaube, es würde dich auch einen Spitznamen.
Nee, der Name ist auch viel zu kurz eigentlich. Also, da geht nicht viel.
Also Mats konnte er dann relativ schnell auch sagen wahrscheinlich.
Ja, das hat er hinbekommen.
Rocco sagt, Mats und Sigar haben einen großen Anteil daran, dass die Eulen letzte Saison nicht abgestiegen sind. Das ist ein schönes Lob, ein hohes Lob. Wie wichtig sind dir die Fangquoten? Sind die 30% so ein Standardziel, wenn man als Torwart ins Match geht?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt nur rein statistisch guckt, ist da natürlich 30 die Marke, die man da schon nennt. Aber ich glaube, dass ein Torhüter im modernen Handballspiel, glaube ich, viel mehr beitragen kann als nur Statistiken und die Paradenquote. Also ich finde es brutal wichtig, dass man der Abwehr Sicherheit gibt, dass man die Bälle wegnimmt, die man wegnehmen muss. Heißt, dass sich die Abwehr dann ein bisschen kompakter stellen kann, darauf einstellen kann, dass wenn ein Ball von hinten kommt, dass es nicht so schlimm ist, nicht so rausstürzen muss, dass der Torhüter den Ball auch dann hat. Und ja, solche Faktoren, glaube ich, sind auch brutal wichtig. Und die werden natürlich dann nicht in den Statistiken aufgeführt.
Du hast bittere Momente erlebt in der Saison. Hagen, Lübeck oder auch Coburg. Gut ins Spiel gekommen, viel weggenommen, dann alleingelassen von der Abwehr. Was macht das mit dem Torhüter? Zuletzt schien das ja im Abwehrverhalten wieder besser zu werden.
Ja, ich glaube, Hagen war das Sigar. Das war nicht ich, aber Sigar war auch gut drin. Und dann hat sich da so ein ähnliches Muster, glaube ich, die letzten Spiele ein bisschen herauskristallisiert. Das hatten wir jetzt gegen Ferndorf nicht, fand ich. Da war oft so, dass wir am Anfang dann die freien Bälle gehalten haben, eigentlich gut ins Spiel gekommen sind. Und dann aber mit einfachen Fehlern vorne, mit Fehlwürfen, mit technischen Fehlern halt in die Gegenstöße gerannt sind. Am schlimmsten, wenn wir 1 gegen 0 dann die langen Pässe bekommen haben, dann ja, ich dann quasi gegen den Angreifer oder Sigar alleine stand. Oder einfach durch nicht so gutes Rückzugverhalten, dass wir nicht kompakt nach hinten gelaufen sind, nicht standen, den Gegner nicht in den Positionsangriff gebracht haben und so dann einfach einfache Tore fressen. Und ich glaube, das hat man dann auch gesehen, dass wir in den Phasen so viele Gegentore bekommen haben. Und das hat mich dann auch brutal geärgert, muss ich sagen.
Ja, nach dem Fehlstart in die Saison sind wir jetzt wieder mittendrin im Abschießkampf. Wie kam das aus deiner Sicht? Nach dem Unentschieden in Potsdam und dem Sieg in Ferndorf ist ja jetzt wieder die Hoffnung größer und am Samstag kommt das Schlusslicht HC Oppenweiler-Backnang. Für viele ein Muss-Spiel.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir ähnlich rangehen wie gegen Potsdam oder gegen Ferndorf. Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir denken, ja, das Spiel müssen wir gewinnen, die schlagen wir mit links so ungefähr, sondern die haben sich ja auch verdient, jetzt in der Liga zu spielen und haben auch schon einige Spiele gemacht. Speziell gegen Bietigheim haben sie nur auswärts mit einem Tor verloren. Dass sie gezeigt haben, dass sie auch auf jeden Fall Qualitäten haben. Und ich glaube, da müssen wir seriös das Ding angehen und dann alles dran setzen, das Spiel zu gewinnen.
Mats, wir haben noch drei Spiele in der Hinrunde. Oppenweiler, wie angesprochen, dann am Dienstag Nordhorn und am zweiten Weihnachtsfeiertag in Hüttenberg. Wie siehst du das Programm?
Ja, also es ist viel, also viele Spiele in kurzer Zeit, aber dadurch, dass es ja auch in Weihnachtstagen ist, ist, glaube ich, die Halle relativ voll, was uns in die Karten spielt. Ich denke auch in Hüttenberg, das wird ein Hexenkessel wie letztes Jahr auch. Glaube ich, gleicher Tag fast sogar, wo wir da gespielt haben. Und dann probieren wir natürlich Hause die Maximalpunktzahl mitzunehmen und dann auswärts gegen Hüttenberg brutal schwieriges Spiel. Aber jetzt haben wir schon Mannschaften vorgemacht, dass man auch da wieder gewinnen kann. Und da hoffen wir daran anzuknüpfen.
Mats, die Handball-Europameisterschaft steht vor der Tür. Dein Freund David Speth wird sicherlich besonders von dir in Augenschein genommen werden.
Ja, also ich freue mich brutal, aber das war jetzt ja keine Überraschung, dass er nominiert wird, weil er ja schon ein paar Mal dabei war. Also ich glaube, David hat sich letzten Jahre brutal entwickelt, verdient dabei und hat ja auch unter anderem bei Olympia gezeigt, wie er Deutschland helfen kann und was er da für eine Rolle einnehmen kann.
Wie ist denn so aktuell dein Kontakt zu David und was glaubst du, was ist für die deutsche Mannschaft bei der EM machbar?
Machbar ist da, glaube ich, viel. Also da geht es dann, wenn man mal ins Halbfinale kommt, dann ist da alles möglich. Hat man ja auch bei den letzten Turnieren gesehen. Ich glaube, die Qualität hat die deutsche Mannschaft. Und zu David, ist schon, wir quatschen häufiger tatsächlich. Dadurch, dass wir auch ein paar Freunde oder die gleiche Freundesgruppe haben, so über die ganzen Löwenhandballer, die wir ehemals kennengelernt haben, mit denen wir zusammengespielt haben. Und ansonsten machen wir einmal im Jahr mit Patrick und dann noch Niklas Gierse, der damals auch Torhüter bei der dritten Liga war mit David und mir. Einmal im Jahr so eine Art Tippspiel und dann gibt es danach Siegerehrung quasi mit Pizzabacken bei Jankes und dann sieht man sich da auch immer ein paar Mal.
Mats, zum Handball allein kann man dauerhaft nicht leben oder eher selten. Was macht dein Studium der Wirtschaftsinformatik? Wie lässt sich das mit dem Leistungssport verbinden?
Ja, also Klausurenphase ist gerade rum. Habe jetzt vor einer Woche meine letzte Klausur geschrieben. Dann kommt der zweite Termin natürlich noch Ende Januar. Aber dadurch, dass es halt ein Präsenzstudium ist, ist es natürlich ein bisschen einschränkend, muss man sagen, weil wir oft morgens trainieren und die Vorlesungen auch überwiegend vormittags, mittags oder morgens sogar sind. Heißt, dann kann ich Präsenz oder in die Uni halt einfach nicht so oft kommen, wie ich gerne würde oder wie es vielleicht auch vorteilhaft wäre für den Studiengang. Und dann mache ich natürlich viel zu Hause. Es wird alles online gestellt und versuche dann, den Stoff nachzuholen. Ja.
Fragen, die Welt nicht braucht, uns aber interessieren. Wie feiert Mats Gruppe Weihnachten?
Ja, hier in Weinheim mit der Familie, mit der Oma, mit dem Hund. Relativ Standard feiern wir da schön Weihnachten, die Weihnachtsfeiertage. Und einfach zusammen sein, bisschen die Zeit genießen. Und ja.
Warum hat Mats Gruppe die Nummer 11 im Fußball eher eine Nummer für einen Stürmer, früher für einen Linksaußen?
Ist relativ simpel erklärt. Ich war damals in der C-Jugend in meinem ersten Jahr und dann hatte die B-Jugend ihre deutsche Meisterschaft und ich bin quasi Quereinsteiger dann zur deutschen Meisterschaft dazugekommen. Da hatte ein Torwart die 1 und der andere, die 16 und dann hatte ich auch kein Mitspracherecht. Da hat damals Tobi Knaus gesagt, so jetzt bist du dabei, kriegst die Nummer, zack, da war es die 11 und dann habe ich da tatsächlich ganz gut gehalten noch und seitdem habe ich dann die Nummer behalten.
Als wir diesen Podcast vorbereitet haben, Mats, hatten wir, wie immer, wenn es um dich geht, mit der Autokorrektur zu kämpfen. Denn aus Gruppe wird eigentlich immer Gruppe. Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Wusstest du eigentlich, dass dein erstes Eulentrikot mit Gruppe auch falsch beflockt wurde?
Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, es wurde dann aber korrigiert, oder?
Ja, es wurde korrigiert. Ja,
ich hoffe. das passiert häufiger. Ich glaube auch in irgendwelchen Dokumenten da mit Namen, dann guckt man nochmal zweimal drauf. Oh, ja, da ist es schon wieder passiert. Meine Mutter sagt immer am Telefon früher, wenn sie sich vorgestellt hat, hallo, hier ist Maike Gruppe, wie die Gruppe, nur mit einem P. Soll ich mir vielleicht auch mal merken.
So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Eulengeschichte. Und zwar wir alle zusammen. Wir nehmen euch nochmal zurück. Mit zum 7. Juni 2025, der 34. Spieltag. Die Eulen spielen gegen den TV Hüttenberg, gegen den Abstieg und es laufen die letzten Minuten. In der 55. Minute steht es 26-26 und da war längst klar, auf Schützenhilfe können wir nicht mehr hoffen, weil die anderen Spiele schon zu Ende waren. Nur ein Sieg reicht zum Klassenerhalt, dann Kian Schwarzer trifft zum 27-26. Auszeit Hüttenberg. Nach der Auszeit sollte das Spiel nur 6 Sekunden laufen. Aber was für Sekunden? Denn dann kam Mats Gruppe mit einer Parade gegen Hendrik Schreiber und dann nahmen die Eulen die Auszeit. Mats, wie hast du in der Erinnerung diese Minuten, Sekunden und also ich würde sagen immer, es war für die Eulen seine wichtigste Parade überhaupt.
Kann gut sein, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber nee, war schon brutal wichtig und auch ein schönes Gefühl dann danach zu wissen, dass man da seinen Teil quasi dazu beigetragen hat, dass wir nicht abgestiegen sind und ja, in dem Moment natürlich Ekstase, war super.
Stübi, du, ich glaube, du hast sogar hinter mir gesessen, weil es auf der anderen Seite zu laut war bei dem Spiel. Kann das sein?
Ja.
Du warst auf der anderen Seite, ne?
Ja, genau, weil Hüttenberg, glaube ich, 400 Leute mitgebracht hatte, weil die natürlich mit anderem gerechnet hatten, mit einem anderen Ausgang. Die wollten feiern. Ja, ich habe auf der anderen Seite gesessen und du hast gesagt, gerade 5 Minuten vorm Ende, ich habe mir gesagt, Thomas, du kannst da nichts mehr ändern. So, du sitzt jetzt hier, in 5 Minuten ist das Ding durch, die Jungs müssen es richten und du kannst da nichts machen. Du wirst es in 5 Minuten wissen, ob es reicht oder nicht. Und es war ja, wie du schon gesagt hast, sehr früh klar, dass wir nicht auf Schützenhilfe hoffen können. Ich glaube, 2 Spiele waren schon nach 10 Minuten gefühlt durch. Ja, es war schwierig.
Horst, ich weiß, wenn Horst nervös ist, steht er gerne auf und wandert. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob du bei diesem Spiel auch unterwegs warst oder hast du noch auf deinem Platz gesessen?
Nee, gestanden, dann den schweißnassen Nico Hazard im Arm gehabt und 3 Goldfinger von Kian, Mats und Falk bejubelt.
Mats, hast du dir da überhaupt die Mannschaft, macht man sich da im Vorfeld dieses Spiels dann Gedanken drüber, dass das jetzt wirklich, also es geht nicht nur um 2 Punkte, sondern es geht eigentlich oder ging in diesem Spiel eigentlich auch um die Zukunft des Vereins?
Ja, also das war ja die ganze Zeit schon so. Also wir waren ja mittendrin im Abstiegskampf, das wussten wir. Wir hatten die Spiele davor auch schon die Big Points, die wir hätten vielleicht setzen können, nicht geschafft haben. Und dann war klar, wenn es ein Szenario gibt, dass die anderen Mannschaften gegen uns spielen, was wir dann natürlich nicht wussten während des Spiels, haben wir gedacht, ja, kann vielleicht passieren, kann nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Sieg. Und so sind wir auch an das Spiel rangegangen und haben alles reingelegt. Natürlich wussten wir, dass Hüttenberg motiviert war ohne Ende, weil die aufsteigen konnten. Und ja, dass es dann am Ende geklappt hat, war natürlich toll.
Warst du während des Spiels informiert, wie es bei den anderen
Spielen? Nee, gar nicht. Also ich habe es dann erst nach dem Spiel mitbekommen, dass, oh, das hätte ja böse enden können hier, theoretisch. Aber das wussten wir nicht. Ich glaube, dass jemand auf der Bank mal zwischendurch durchgerufen hat, ja, es sieht knapp aus, aber so.
Also Theo Straub war informiert durch seine Eltern. Die hatten immer Handzeichen gemacht, das haben die mir hinterher erzählt. Also Theo wusste während des ganzen Spiels, wie es aussieht. Also die Mutter hat mir gesagt, sie hat dann 5 Minuten vor Ende, hat sie Daumen runter gemacht. Da wusste Theo, oh Mist, jetzt müssen wir gewinnen. Und ich weiß, nach dem Spiel habe ich Max Heider, der hat mich sogar gefragt, wie die anderen gespielt haben, weil der auch absolut nichts wusste. Also.
Nee, also da wussten wir wirklich nichts. Die meisten zumindest, glaube ich auch, war ganz gut, dass wir uns auf uns fokussiert haben und nicht auf die anderen Spiele.
So, jetzt haben wir natürlich wie immer auch noch die Schnellfragerunde für Mats Gruppe. Mats, dein Lieblingsessen?
Oh. Kochkäschnitzel.
Dein Lieblingsgetränk?
Jetzt zur Jahreszeit ein guter Glühwein, ist schon nicht verkehrt.
Film oder Serie?
Filme, ja.
Gibt's da...
Einen speziellen würde ich jetzt die Verurteilten mal sagen.
Welcher Song darf auf deiner Playlist nicht fehlen?
Gibt's auch viele. Ich glaube, ich habe jetzt mein Recap vom Jahr bekommen. Da war, glaube ich, Dreamer von Livin' Joy auf der 1, falls das jemand kennt.
Ja, ich kenne es sogar. Horst, du auch?
Nein.
Oh, war mir klar. Deswegen habe ich gefragt.
Ich bin bei Lenny de Hoge und Udo Jürgens.
Ja, du musst, wenn wir beide mal eine Schnellfragerunde machen, Horst, bei Film oder Serie sagst du Film und dann Wilsberg. Danke.
Nee.
Zurück zu Mats, dein schönster sportlicher Moment.
Würde ich die A-Jugend Deutsche Meisterschaft sagen und jetzt auch das Spiel gegen Hüttenberg.
Dein schlimmster sportlicher Moment.
Wenn es jetzt nach jüngsten Ergebnissen geht, wahrscheinlich das Spiel gegen Coburg. Da war ich danach schon ziemlich niedergeschlagen, weil ich einfach völlig fertig war, wie wir jetzt so viel Tore kassiert haben.
Welchen Sport beherrscht Mats Gruppe gar nicht?
Etwas ohne Ball wahrscheinlich und dann, wenn ich jetzt spontan Schulsport, irgendwie Turnen oder sowas.
Wie entspannst du nach einem Spiel?
Mit Kumpels ein bisschen quatschen, ein bisschen chillen oder irgendwo hingehen. Das holt mich mal ein bisschen ab.
Was machst du als erstes, wenn morgens dein Wecker klingelt?
Auf den Stopp-Knopf drücken, den Timer aus, den Wecker aus und dann aufstehen.
Hat dir dieser Podcast mit uns beiden, mit uns dreien, müssen wir sagen, Spaß gemacht?
Jawohl, auf jeden Fall.
Das war ja schon mal schön, Stübi. Ich weiß nicht, wie oft waren wir jetzt eigentlich bei dir zu Gast? Das ist die 12. Folge, die wir aufnehmen.
Ja.
Bestimmt 8-9 Mal.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, so ungefähr. Aber sagen. Ist doch schön.
Ja, wir kommen immer gerne wieder raus, oder?
Klar.
Ihr seid auch sehr angenehme Gäste.
Aber es ist auch jetzt dann, das können wir dazu sagen, natürlich die letzte Folge im Jahr 25. Mehr schaffen wir jetzt nicht. Irgendwann dann im Januar. Ich weiß gar nicht, das weiß vielleicht Matt schon. Wann geht es bei euch mit dem Training wieder los? Weißt du das?
Ich glaube 11., 12. Irgendwas Januar. Ich weiß auch nicht 100%.
Weil vorher werden wir gar keine Gäste bekommen. Was?
Doch, vorher am 6. oder 7. Januar möchte Alex Falk unser Gast sein.
Nein.
Er war sehr dankbar, dass Mats ihn entlastet hat in diesem Monat und er am 6., 7. Januar können wir uns aussuchen, Alex Falk.
Eigentlich habe ich da nur Urlaub, Horst, das muss ich mal jetzt gerade dazu sagen. Und jetzt ist die Frage, Stübi?
Ich bin da.
Falsche Antwort, müssen wir rausschneiden. Stübi, du hast auch Urlaub, sagst du jetzt.
Ich bin da.
Ja, Mats, wir hatten ja gestern schon mal, weil ich habe auch einen Artikel über dich im Eulenspiegel. Aber jetzt kannst du natürlich noch mal erzählen, was machst du jetzt in dem kurzen Urlaub?
In die Berge fahren, nach Frankreich. Bisschen runterkommen, bisschen hoffentlich Schnee genießen und dann mal schauen.
Aber kein Skifahren, oder?
Das schauen wir mal, weiß ich noch nicht.
Dürfen Profi-Handballer das oder Halbprofis? Also beim Fußballer, die haben es ja meistens Vertrag drinstehen, die dürfen kein Skifahren, außer Langlauf.
Ich glaube, bei uns würde es nicht drinstehen. Also ich glaube, da steht es nicht drin.
Also du kannst...
Ja, also ich
die weiß Berge nicht, runterfahren. Mache,
aber schauen wir mal. Gibt es ja auch andere Sachen, die man noch machen kann in so einem Skiort.
Stübi, du, Urlaub?
Nee, gar nicht tatsächlich.
Gar kein Urlaub oder?
Gar kein Urlaub tatsächlich. Also über die Weihnachtsfeiertage natürlich bei der Familie. Und zwischen den Jahren bin ich dann hier im Sender und lege dann im Januar direkt wieder los.
Horst und wir beide schreiben auch in den Spiegel, oder?
Ein bisschen,
aber du machst Urlaub?
4 Tage Regensburg.
Wann ist denn das, damit ich das weiß? Kannst du jetzt schon mal offiziell hier verkünden?
30.12. bis 2.1.
Schön über Silvester, ist doch schön.
Stimmt, das machst du, glaube ich, jedes Jahr, ne?
Irgendwie, ja.
Wenn ich das richtig weiß. Gut, das war dann Ausgabe Nummer 12 unseres Podcasts Hebze. Wir allen wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, einen super Start ins neue Jahr, ein gesundes neues Jahr. Und Stübi, wir sind dann gefühlt 20, 30 Mal nächstes Jahr wieder hier.
Sehr gerne.
Mats, bei dir sagen wir natürlich Dankeschön, dass du die Zeit gefunden hast für sehr diesen gerne. Podcast. War auch mit dir natürlich, wie mit allen anderen Jungs auch, sehr angenehm. Ja, das war's dann von uns. Wir melden uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss.